Aloha, Kalle. Alter Schwede, ich guck mir Daytona an und sitz auf der Rolle. So geil. Die sind gleich fertig mit dem Radeln. Geile Entwicklung, geile Dynamik. Ich hätte dich so gern gesehen in dem Rennen. Nächstes Jahr. Jetzt kommt noch der Lauf. Alter, ich hab keine Ahnung, was die alle auf dem Rad gemacht haben, aber rennen können die alle nicht mehr. Das sieht so unglaublich schlecht aus. Oder das Bild verzerrt. Lassen wir uns mal überraschen. Mega.
Ja, guck, ist richtig geil, wie es gerade abläuft. Lauf wird mega spannend, weil sieht so aus, als ob sich richtig eingeschenkt wurde auf dem Rad. Schauen wir mal, ne? Also ich bin heiß und guck das definitiv auch zum Ende, bis zum Ende.
Also ich setze auf den Blow-up des Jahres von Alistair Brownlee. Der Typ blufft, der ist platt wie eine Flunder.
Naja, da hast du nicht ganz unrecht, aber darfst halt nicht vergessen, ne? Wenn du ein 60er Blatt über so einem Highway fährst, dann fährst du die ganze Zeit schön mit 90er Frequenz und dann 320 bis 340 Watt dort rum. Und ja, das sind halt schon Spuren im Muskel.
Alter, Gustav ist am Drücker. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Erste Runde ist noch nicht mal rum. Offensichtlich ist Ellie schon hochgegangen. Wurde im Ranking gerade durchgereicht. Alter, so geil. Da wird man zum Fanboy.
Gut, dass du jetzt richtiger Fanboy bist, aber Fanboy der Norweger darf man gerne sein. Also der Kollege Sander hat mir ja auch erzählt, der war ja das ein oder andere Mal unterwegs mit Gustav und Blumenfeld. Da ist das Training meist härter als das Rennen. Also und sein Cap wird ihn schon zum Sieg tragen. Also ja, geil, dass er es wieder gewinnt. Aber ich bin hinten auf die Entwicklung gespannt, wie es bei den Jungs läuft.
Mega, wie der Gustav vorbeiballert. Ich glaube, der lässt nichts mehr anbrennen hier heute. Das Ding ist durch, oder? Kommt da noch einer? Alter, da wirst du ja echt Sam Long-Fan. Was fackelt der denn ab, ey? Macht ordentlich Party und ballert hier durchs Feld. Krasser Typ, Alter.
Yo, yo, folks, what's up? It's Sam Long hier. Also, wenn du ein bisschen Unterhaltung brauchst, dann geh auf seinen YouTube-Kanal. Manchmal ist es ein bisschen too much in meiner Sicht, aber man kann nicht sagen, wer quasi so ein Rennen wie er jetzt hier gerade abliefert, der kann auch auf Instagram und YouTube immer gute Sprüche raushauen. Der Junge trainiert auf alle Fälle richtig hart. Mal gucken, was am Ende rauskommt und für was es reicht. Es hat mega Bock gemacht und macht gerade Bock, das Rennen zu schauen. Und ich bin richtig heiß und lege jetzt nochmal richtig die Karten hier nächste Woche auf den Tisch.
Aloha, Kalle! Ich bin verbunden mit Markus Herbst, dem Wikipedia des Triathlon und dem bisher einzigen Sieger des Aloha Kalle Quiz. Markus, wie geht's dir?
Gut geht's mir auf Fuerteventura. Sieger war ich nicht, es gab doch keinen Sieger. Ich grüße erstmal Konrad Kebelmann, den Sportmacher, der wahrscheinlich gerade in Berlin im Dezember der schnellste Mann auf der 1000-Meter-Strecke ist.
Oh, ich arbeite dran, ich arbeite dran. Das stimmt. Weil ich war so motiviert vom Daytona-Rennen, über das wir natürlich auf jeden Fall als allererstes sprechen müssen, dass ich gleich mal ein bisschen schneller gerannt bin, hatte 12 mal 1 Minute auf dem Trainingsplan und seit 2 Tagen tut mir das Knie weh. Aber es war geil, ich war so schnell. Wahnsinn.
Ja gut, ne? Das, also komm, trotz der Kälte hast du jetzt richtig attackiert, ja?
Natürlich, ich bin quasi von zu Hause rausgelaufen, wie Anne Haug aus dem Strafzelt.
Strafzelt, ja. Okay, ja. Und dann full force voraus und einfach Bein fallen lassen.
Absolut. Ey, sag doch mal einen Satz zu diesem Rennen. Ich meine, man kann es ja langweilig finden, wie man will, da immer nur im Kreis. Aber ich fand es mega geil. Ich war auch komplett euphorisiert. Beim Männerrennen habe ich auf der Rolle gesessen und dich zugetextet. Und Frauenrennen habe ich auch im Ticker und zum Teil im Stream verfolgt und muss sagen, also die Show war schon richtig geil, oder?
Ja, also richtig cool gemacht und auch dieser Mix, ne? Also Langdistanzler, Kurzdistanzler mit diesem 20 Meter Abstand und so weiter. Ja, ist denke ich ein Format, was dann einfach den Triathlonsport jetzt an sich vielleicht bereichern kann. Also ich denke, das wird jetzt nicht alles ersetzen, aber ja, ist einfach irgendwie eine Bereicherung und
so wie man aus Fachkreisen hört, hat irgendwie ja die PTO das Interesse auch wirklich nur so 3 bis 5 Rennen in diesem Niveau im Jahr irgendwie auszurichten. Wird dann natürlich irgendwann voll alles, ne, Ironman-Rennkalender, Super League-Rennkalender, Kurzdistanz, WTS. Aber ich sag mal, ja, so 3, 4 Events, da findest du halt immer irgendwie dann 40 Jungs, die richtig fit sind und da, ja, eine geile Show abliefern und dass die Triathlon-Fans dann vielleicht auch was zu sehen haben dann immer.
Absolut. Ich finde es geil, dass wir quasi live dabei sein können, wenn sich der Triathlon weiterentwickelt. Und für mich ist das Format ganz klar eine Weiterentwicklung gewesen, weil es hat so viel Neues. Wie du schon sagst, ist die Verbindung zwischen den Kurzstrecklern, den Mittelstrecklern und auch ein paar Ironman-Athleten, die quasi eher auf der Langstrecke zu Hause sind, sich dennoch dieser Challenge gestellt haben, fand ich mega spannend. Die Dynamik des Rennens. Ja, und ich glaube auch, die Ergebnisse waren auch überraschend. Also war jetzt nicht alles vorhersehbar. Ich meine, wir können ja mal bei den Mädels anfangen. Hattest du tatsächlich die Siegerin als Siegerin auf dem Zettel?
Nee, hatte ich nicht, aber man darf halt echt nicht vergessen, so, also viele sagen, sie kommt wie Phönix aus der Asche. Das ist absolut nicht der Fall. Also die war so in meiner Jugend, ich glaube, die ist sogar auch mein Jahrgang 88, die war, als ich so 22, 23 war, war die das Nonplusultra auf der Kurzdistanz und mit Olympiakarriere und die zukünftige Goldmedaillengewinnerin und so weiter. Und dann hatte die, glaube ich, echt die letzten 5, 6 Jahre, ich habe das jetzt nicht verfolgt, aktiv, aber die hatte, glaube ich, immer Verletzungen und immer Pech. Aber die war früher schon richtig, richtig gut. Und ja, hatte dann jetzt wahrscheinlich so 5, 6 Jahre richtige Durchstrecke. Dann Wechsel auf die Mitteldistanz und im Endeffekt den Speed von früher hat sie jetzt wieder abrufen können, wird wahrscheinlich verletzungsfrei gewesen sein und hat jetzt mal richtig aufhorchen lassen.
Absolut. Also ich meine, die hat ja letztes Jahr dieses Rennen in Daytona gewonnen, allerdings mit einer anderen Qualität an Teilnehmerinnen, wollen wir mal nicht vergessen. Da war das nicht ganz so hoch einzuschätzen, sportlich. Aber ich habe mir das Ding angeguckt. Und die hat nicht gewackelt. Das war eine absolut saubere Performance. Und selbst ohne Zeitstrafe wäre da, glaube ich, für Anne Haug nichts möglich gewesen.
Nee, definitiv. Und es gibt noch eine Sache, Konrad, da muss ich dich fragen, wie du damit umgehen würdest. Die hat ja auch einen Profi-Triathleten als Freund, ne? Und das interne Hausduell hat sie gewonnen, ne? Sie war 2 Minuten schneller als er.
Oh, krass. Wer ist denn das?
Erik Lagerström.
Ah, schon mal gehört, schon mal gehört. Und der hat dann offensichtlich aber nicht voll durchziehen können oder ein Problem gehabt oder ist ja schon eher ungewöhnlich.
Der hatte wahrscheinlich nicht einen ganz so guten Tag, aber ja gut, wenn du Paula als Freundin hast, dann musst du halt auch als Mann richtig Gas geben, ne?
Musst du schon mal ein bisschen durchziehen. Durchgezogen haben auch unsere deutschen Mädels, also allen voran natürlich an Annie Haag, ne? Annie Haag wird sie genannt in Amerika und unsere Laura Philipp, Platz 2 und 3 auf dem Treppchen. Ich glaube, die waren sehr zufrieden und die Show war auch echt gut, muss man sagen. Haben sie gut abgeliefert.
Ja, also mittlerweile Garanten, ne? Und ja, jetzt neben unserem Aushängeschild quasi Jan Frodeno ist ja in einer Frauenriege dann auch mit Anne und Laura, sag ich mal, ja, sind ja auch immer vorne dabei. Denke ich, wie du schon sagst, tut dem Sport ganz gut. Daher dann wahrscheinlich auch die ARD-Medienübertragung da in der Sportschau live. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann 4 Stunden oder 5 Stunden overall da übertragen werden. Frauen und Männer quasi in Summe. Und ja, das macht es dann interessant für auch die Allgemeinbevölkerung und vielleicht den nicht so krassen Triathlon-Fan. Und es ist geil, dass so eine Show jetzt diese Bühne bietet.
Absolut. Ich habe gehört, PTO hat es den Stream tatsächlich in 100 Ländern platzieren können. Also er war schon ein globales Event. Kann man schon richtig. Also wenn ich PTO wäre, ich wäre, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Verlauf, wie es gelaufen ist. Na gut, nun haben wir ja schon 5-mal gesagt, dass es geil war. Lass uns mal noch kurz über das Männerrennen sprechen. Für mich der absolute Knaller. Also da wird man als Zuschauer tatsächlich absolut zum Fan. Und das Ding hatte ja mehr Überraschung. Mehr geht ja eigentlich nicht.
Ja, also auf der einen Seite mehr Überraschung. Da hast du schon recht. Aber nichtsdestotrotz kann es halt immer dazu kommen. Und man sieht, glaube ich, auch, wer jetzt im Corona-Jahr da die Motivation hochhalten konnte, gut durchgezogen hat und wer nicht. Für mich persönlich war es schön, das zu sehen, dass es diese Überraschung gab. weil ja Athleten vorne waren, wo ich sage, okay, wenn ich konnte, das sind halt auch so Leute, die eventuell hier und da eine kleine Schwäche haben, die aber irgendwie in Reichweite sind oder wo ich auch schon mit denen in Reichweite war. Und ja, da habe ich mich halt echt zum Beispiel mega gefreut für den Drittplatzierten, weil das halt auch jemand ist, der echt hart arbeitet dafür und dann fackelt er halt das Ding ab, wird dort Dritter, gewinnt jetzt nicht, aber ja, ich fand den Mix halt so gut, ne? Es wurde ja vorher irgendwie in sozialen Medien, ja, Morgan Pearson hat zum Beispiel irgendwie auf Strava, habe ich gesehen, groß angekündigt, dass er in Daytona die ganzen Langdistanzler mal lang macht, ne? Weil der ist irgendwie eine 1:02 Halbmarathon flach gelaufen. Und ja, da wurde mal ordentlich hart Rad gefahren mit 20 Meter. Und dann bringt dir halt deine 1:02 flach halt auch nichts.
Absolut. Also für mich die Erkenntnis, klar, die Kurzstreckler haben das Schwimmen dominiert, logisch. Aber ein paar von den Langstrecklern waren gar nicht so weit hinten. Erfreulich aus deutscher Sicht. Erste Gruppe mit ein paar Erdinger-Anzügen da versehen. Ich habe Nils Frommer heute gesehen und den Frederik Funk. Aber es war, glaube ich, noch jemand dabei. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Ich habe es nicht ganz...
In der ersten Gruppe, Florian Angert.
Ja, natürlich, Mensch. Unser Florian Angert, der hat ja auch eine geile Show abgeliefert und ein grundsolides Rennen gemacht. Danach beim Radfahren, fand ich, ging von vornherein ganz schön die Post ab. Ich meine, du hast dann zwischendurch mal mich wissen lassen, naja, so schnell sind die jetzt auch nicht unterwegs. Vielleicht ein Indiz dafür, dass es tatsächlich nicht ganz volle Sau war, war dann, dass von hinten doch einige nach vorne gefahren sind, Rückstand zumachen konnten. Allen voran hier der eine Däne, der sich da richtig hervorgetan hat. Der hat auch dieses Jahr einen 70-3 gewonnen, in beeindruckender Manier. Ne? Der ist nicht ganz unbekannt.
Ja, der war ganz gut, ne? Magnus Ditlev. Also, aber was halt interessant ist, also ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, sich mit den Wattwerten zu beschäftigen. Das war jetzt alles nicht so utopisch, was dort getreten wurde bei manchen. Also das ist alles irgendwie realistisch. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt auf diesem Speedway oder Highway, was du sagst, nochmal was Anspruchsvolleres ist. Also du bist ja die ganze Zeit dann irgendwie mit 50, 54 unterwegs. Und bist die ganze Zeit in deiner Aero-Position, kannst nicht einmal theoretisch aus dem Sattel gehen, weil kostet halt zu viel Energie und Kraft und hast du nicht gesehen. Mhm. Und durch die hohe Geschwindigkeit hast du eine relativ hohe Frequenz und bei einer hohen Frequenz eine hohe Wattzahl zu treten, ist schon nicht ganz unanspruchsvoll. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum denn der ein oder andere hinten halt hops gegangen ist. Ja, es war schnell, aber es war durch die Dynamik schnell, aber die Leistungswerte waren jetzt alles Sachen, die auch schon vorher erreicht wurden, sage ich mal in dem Sinne.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nur die Auswertung von Gustav Iden gesehen, der irgendwie um die 320 Watt im Durchschnitt getreten hat und relativ gleichmäßig gefahren ist, obwohl er das letzte Drittel wohl ein klein bisschen weniger Leistung gefahren ist und einfach taktisch versucht hat, in Touch zu bleiben mit der ersten Gruppe und wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken ins Laufen gesteckt hat, würde ich mal so interpretieren. Spannend fand ich, dass zum Beispiel so ein Gomez aus der Gruppe rausgeplatzt ist und dann binnen kürzester Zeit sich irgendwie einen riesen Rückstand eingehandelt hat. Also da hat man gesehen, der ist halt hochgegangen.
Naja.
Also so eine Sachen sind halt auch passiert.
Ja, keine Ahnung, ne? Also ich bin ja jetzt hier auf Fuerteventura, Gomez war ja auch hier. Es ist schon eine gute Insel, aber es gibt, um hart und gut zu trainieren, aber es gibt mittlerweile relativ viele Beispiele, die belegen, wenn man hier auf Fuerte eine Vorbereitung macht, dass 5-6 Tage Tapern oder Ruhe von dieser Insel nicht reichen, um topfit an der Startlinie zu sein. Ja. Also Christian Blumenfeld hat ja auch eine Vorbereitung gemacht, ist in Dubai nach dem Schwimmen ausgestiegen, weil er völlig platt war. Alexander Schilling hat letztes Mal das ganz gut im Februar hinbekommen, hat aber quasi irgendwie 14 Tage oder 18 Tage Tapering gemacht anstatt 10. Also für Erd ist gut, aber nicht mit 7 Tage Ruhe, da brauchst du ein bisschen mehr. Vielleicht war das.
Zieht also ein bisschen Strom, die Insel, ja. Also, das kann natürlich sein. Herr Gomez ist ja auch immer dafür bekannt, dass er immer viel trainiert, eigentlich, und dass das Tapern nicht unbedingt seine Leidenschaft ist. Also, dann mit Absicht weniger machen, ist uncool, glaube ich, in Spanien. Aber so what? Der hat natürlich bezahlt, hat dann trotzdem sauber noch gefinisht irgendwo. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Aber lass uns mal über das Laufen sprechen. was die Leute da abgefackelt haben, das war natürlich absolut beeindruckend. Also es ging Vollgas los und war gespickt von Tempoverschärfungen, Attacken und am Ende auch einen knallharten Ausscheidungslaufen. Also wie hast du es gesehen?
Ja, definitiv. Also ist aber auch wieder so, ne, alle, die dann richtig losmarschiert sind, wir sind halt schon teilweise eingebrochen oder haben es halt nicht durchgebracht und ja, die dann halt konstant ihr Tempo, also gut, Gustav Iden, der hat es halt kontrolliert gemacht, ne? Das ist halt schon eine Ansage, da 3.13, 3.14 im Schnitt durchzulaufen und das zu können. Aber ja, auch aus deutscher Sicht, ne, hätte ich zum Beispiel Andi Dreiz, dass der dann halt quasi den 10. da hält und da auch einige, sag ich mal, Laufexperten abstellt. Ja, war schon gut und zeigt halt auch wieder ein solides, gutes Pacing nach einem harten Radfahren, ist halt der Schlüssel. Und dass man versuchen sollte, sich nicht halt auf diese ganzen Spielchen einzulassen, was natürlich schwierig ist, ne? Hast Live-Übertragung, Kamera, ist ja richtig geil alles, ne? Und dann willst du natürlich auch vorne laufen, aber am Ende wird abgerechnet. Ja.
Beziehungsweise willst auch mal mit dem Rad ganz nach vorne fahren, wie zum Beispiel der Herr Dietliff, der dann einen leichten Spastismus hingelegt hat beim Laufen und dann mit völlig verkrampften Muskeln am Rand stand und sich erstmal ein bisschen aufdehnen musste. Genauso wie unser Alistair Brownlee, der hat natürlich auch, wie von mir vorgeahnt, eine schöne Bulette hingelegt, ist nochmal volle Pulle losgerannt mit einem schönen 3-Minuten-Pace, wie er es so gewohnt ist. Und stand dann auch nach einer Minute am Rand und irgendwie alte Wadenverletzung hieß es dann, ne?
Ja, aber wie gesagt, ne, also Brownies, wo Litzer ja letztes Jahr auch, ich hatte mich mit dem einen Schweden hier unterhalten nochmal, der auch die ersten drei irgendwie in 2,55, 2,50 losgekracht. Klar, mega guter Athlet und der macht auch vieles richtig, aber ja, das mit dem Pacing auf der Mitteldistanz, das macht der Frodo schon ein Stück besser noch.
Ich denke auch. Wen ich noch richtig geil fand beim Laufen war Sam Long. der Partyman, der war gut drauf.
Ja gut, wenn du da mal Zeit hast, Instagram. Also am Anfang dachte ich so, oh, okay, der Typ geht dir echt ein bisschen auf den Zünder. Hey, yo, what's up, folks? It's Sam Long. Und das ungefähr jeden Tag 10, 20 Storys. Aber er hat abgeliefert und der trainiert schon richtig gut, der Junge.
Ja, der hat auch einen schönen Knall. Ich habe da so eine Zusammenfassung von seinem Ironman gesehen, den er gemacht hat. Der war ja mit Andy Dreiz zusammen schon am Start in Florida beim auf der langen Strecke und hat dort einen amtlichen Platzer auf dem Rad hingelegt, war völlig im Arsch und ist dann hat sich dann beim Laufen quasi wieder erholt und einen zweiten Frühling erlebt, was schon recht ungewöhnlich war vom Verlauf her. Und er hat dann am Ende auch richtig Gas gegeben. Korrigier mich, Zweiter oder Dritter ist er noch geworden, also auf jeden Fall noch vor Andy Dreiz.
Ja, das war sein,
gelandet und
das war ja seine Eintrittskarte, ne? Der war ja eigentlich im PDO-Ranking gar nicht so weit vorne und durch das Rennen haben sie ihn halt eingeladen, was ja auch berechtigt war, wo er dann ja auch abgeliefert hat.
Absolut, ja. Und wen ich auch absolut begeisternd fand, war den Random Canadian, Mr. Sanders. Eine krasse Maschine, dieser Typ. Man sieht, dass er völlig benachteiligt ist in Sachen Talent, in Sachen Beinlänge, in Sachen Lauftechnik. Aber der Typ, der fightet wie eine Maschine. Also unglaublich. Der ist ja beinahe noch Dritter geworden. Der hat sich vorgeschoben. Der ist beim Radfahren, musste natürlich Schwimmrückstand niedermachen, hat es aber mit Köpfchen gemacht und nicht völlig eskaliert. Und dann ist er einfach grundsolide und sauschnell gelaufen. Also absolut cool.
Also, ne, also klar, definitiv. Also ich habe jetzt auch die eine Radausfahrt hier mit dem Rasmus Svensson gemacht, ein Schwede, der bei Sanders seinen Trainer trainiert. Also es ist auch reine Konditionierung, was die machen, ne? Also das ist für mich wäre das nichts. Der hat sich halt einfach, hat er gesagt, okay, lange Runde, ne? 4,5, 5 Stunden. Und dann ist er halt 5 Stunden auf seinen Aerolenker 280 bis 300 Watt gefahren. Ich bin halt im Windschatten die ganze Zeit 260 gefahren, also ich wollte eigentlich GH1 fahren, das ist schon noch unteres GH1, nee, nicht unteres, oberes GH1, aber ich habe nicht einmal den Wind vorne gesehen und war halt eigentlich nur am Hinterrad. Also ja, die bei Sanders Trainer sind und Sanders, die ziehen schon richtig durch und aber manchmal ist es glaube ich auch ein bisschen too much, was die machen.
Ja, diesmal hat's geklappt auf jeden Fall.
Ja, bei Sanders ja, nee, auf alle Fälle, der diesmal hat er abgeliefert, Platz 4. Aber wir wissen auch, ne, Kona hat da schon Lifetime Worst und dann 20 Liter trinken und aber egal.
Ja, ja, das, ja, ja, das ist die ganzen Geschichten, die kennt man natürlich.
Aber das Resümee stimmt am Ende, ne? Er hat schon mehr gute als schlechte Resultate.
Ich denke auch. Ansonsten grundsolide, geile Leistung von dem Gustav Iden, dem Norweger. Verdient gewonnen, meiner Ansicht nach. Und wer auch mega cool noch vorgerannt ist, war natürlich dieser am Ende zweitplatzierte Matt Hansen. Der war mir vorher schon ein Begriff, weil der mal bei irgendeinem Ironman wahrscheinlich auf einem Tick zu kurzen Marathon eine sauschnelle Zeit gelaufen ist, irgendwie eine 2:34.
In Texas war das.
Der war aber ein Tick zu kurz, oder?
Ja, ja, Texas war, aber war trotzdem, ich glaube, war auch Zweiter oder Dritter, aber war mega schnell.
Ja, ja, also dass der rennen kann, war vorher schon nicht ganz unbekannt und es sah aber einfach krass aus, wie man da in der dritten, vierten Runde noch so ein Speed abliefern kann, wo man eigentlich denkt, die Jungs, die müssten jetzt eigentlich absolut am Ende sein und der kam da auf, völlig langer Schritt, frisch und naja, einfach abgeballert. Aber es motiviert halt, ne? Man kriegt dadurch, durch so ein Rennen, wenn man sich das anguckt, kriegt man einfach Bock drauf, da entsprechend auch so eine Leistung selber mal abzuliefern und fühlt sich dann auch furchtbar motiviert. Und dann geht man halt auch mal laufen und macht seine Minuten vielleicht einen Tick zu schnell. Ne?
Ja, klar, da muss man halt trotzdem durchziehen. Aber ja, wir haben ja da eigentlich eine ganz aktuelle Hörerfrage, also von motivierten Leuten, die unseren Podcast hören und Bock haben, irgendwie dann auch Teil des ganzen Triathlon-Geschehens zu werden. Ja, spielen wir die einfach mal ein,
ja,
und hören uns die an.
Schieß mal los. Ja, du kannst vielleicht, bevor wir sie anhören, noch mal kurz sagen, von wem es ist und was eure persönliche Beziehung ist, weil du wirst ja da direkt auch angesprochen. Ihr kennt euch schon länger, ne?
Ja, es ist halt der Sportredakteur aus meiner Heimat quasi, der für die lokale Zeitung zuständig ist in der Altmark, das ist die Volksstimme. Und genau, Thomas Köpke, der kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Ballsport, aber mittlerweile ist er quasi auch im Ausdauersport aktiv und die haben da so einen kleinen Challenge quasi, irgendwie die Altmark als ländliche Region sollen die Leute immer was einschicken und jetzt die Welt umrunden. Und jedenfalls ist er aber jetzt auch so seit 2-3 Jahren ein bisschen mehr triathlonaffin persönlich, also vorher schon Berichterstattung, aber macht das halt auch selber. Und hat halt dementsprechend jetzt einfach ein paar Fragen, hört aktiv unseren Podcast und genau, wird da gerne irgendwie mal ein paar Tipps von uns haben.
Alles klar, dann hören wir uns die 2-3 Fragen mal an. Spielen wir mal ab.
Jo, hallo Markus, grüße dich. Hätte ich auch noch 2 Fragen und zwar von meiner Seite als kompletter Amateur oder Anfänger oder keine Ahnung. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in der Wechselzone scheinbar immer zu ambitioniert bin und merke, dass ich dann, wenn ich die Sportart wechsle, dass ich dann so eigentlich außer Atem bin, und weil ich halt das möglichst schnell machen möchte. Und da wollte ich fragen, ob das überhaupt Sinn macht für einen Anfänger so wie mich oder ob man sich da eher Zeit lassen soll und dann vielleicht mit einem etwas gemäßigteren Puls in die neue Disziplin geht, ob man da vielleicht mehr von hat oder wie kann man das optimieren, vielleicht als Frage. Und die nächste Frage wäre noch, was mich halt auch noch interessieren würde, wäre einmal zum Equipment. Man sieht ja auch viele so ganz normal erstmal loslegen, ohne alles. Das ist ja auch für einen normalen Sportler quasi ganz normal. Aber ab wann müsste man denn da versuchen, auch mal ein bisschen nachzulegen? Weil ich überlege jetzt zum Beispiel auch, irgendwann mal diese olympische Distanz in Angriff zu nehmen. Und da wäre gleich die nächste Frage, wie merke ich das, dass ich das schaffen kann oder weiß ich was? Also man rechnet ja immer im Kopf so ein bisschen was aus und dann rechne ich mir das aus. Na gut, wenn ich so ein bisschen easy bleibe, schaffe ich das vielleicht unter 3 Stunden, aber hält man das so einfach durch oder wann ist der Punkt gekommen, wo man das einfach machen sollte oder probiert man das einfach? Vielleicht könnt ihr das nochmal erörtern, so als Fragen. Gut, Markus, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, ein trainingsreiches Wochenende, vor allen Dingen ein verletzungsfreies Wochenende. Gib Gas und stay tuned. Ciao, ciao.
Jo, Konrad, dann schieß mal los. Was sind deine Sachen dazu? Was hast du dazu zu sagen? Dann steige ich da rein.
Also, aus Age-Grouper-Sicht, ne? Ist die Wechselzone kriegsentscheidend oder rennentscheidend, besser gesagt? Ich glaube nicht. Wenn man sich da, gerade wenn man jetzt nicht die professionelle Routine hat, wenn man sich da wirklich zu sehr unter Druck setzt, hat man am Ende wahrscheinlich weniger davon, als wenn man etwas langsamer wechselt, sich vielleicht Zeit nimmt, alle Dinge in der richtigen Reihenfolge richtig zu machen und vielleicht auch mal kurz durchzuatmen. Ich kenne das selber, gerade wenn man aus dem Wasser kommt und sich wirklich angestrengt hat beim Schwimmen, dann ist der Puls wahnsinnig hoch. Man ist sehr kurzatmig und in dem Stress kann natürlich auch das ein oder andere dann ein bisschen schief gehen beim Wechsel. Also ich würde sagen, für die Leistungserbringung beim Altersklassen- und Hobbyathleten ist es nicht ganz so wichtig. Im völligen Gegensatz steht es natürlich bei euch Profis. Da geht es natürlich auch teilweise um Sekunden, um den taktischen Vorsprung. Kommst du nun mit in die Gruppe oder nicht? Oder da ist es natürlich wahrscheinlich völlig anders, oder?
Also naja, ich sehe das auch so wie du, also einfach mal auch aus physiologischen Parametern betrachtet, ne, wenn du jetzt sagst, so schwimmen, du bist halt die ganze Zeit in einer waagerechten Position beim Schwimmen und dann kommst du halt auf einmal hoch und kommst halt in eine Senkrechte und dadurch strömt das Blut erstmal nach unten, was, wenn du halt nicht so viel trainierst, für den Körper erstmal ungewohnt ist, ist so ein Schock. Und wenn du dann quasi gleich dort lossprintest, dann auch langfristig betrachtet fürs Radfahren, schießt du dir halt das Laktat erstmal sonst wo irgendwo hin. Weil ja, wenn du super schnell sein willst und höher als deine eigentliche Geschwindigkeit in der Wechselzone, ja, machst du dir dann halt langfristig mehr kaputt. Deswegen sage ich auch im Age-Group-Bereich, da vor allem ja das teilweise ruhiger anzugehen zu lassen und dann verliert man halt 10 oder 15 Sekunden. Und genau, was man aber trotzdem machen kann, ist, sich darauf vorzubereiten, visuelle Punkte festzulegen, wissen, wo das Fahrrad zu steht. Da bietet sich immer an, irgendwie, ja, irgendwelche Werbebanner im Kopf zu haben oder einen Baum oder sowas, was halt irgendwie groß ist, weil das Fahrrad, alle Fahrräder sehen irgendwie gleich aus, wenn man kommt. Aber dass man da irgendwie, wenn dort 5 Gitter sind, dass man weiß, das erste Gitter von rechts, so das erste von links, da muss ich rein und da nicht irgendwie ewig sucht, weil nicht noch extra Zeit verlieren. Aber wie du schon sagst, denke ich, dass wenn es jetzt nicht um eine Hawaii-Quali geht im Altersklassenbereich, sondern einfach erstmal um den Spaß am Sport und den Triathlon, da lieber 10 bis 15 Sekunden liegen lassen und dann halbwegs in einem guten Zustand aufs Rad steigen.
Absolut richtig. Also mein ergänzender Tipp dazu, die Vorbereitung ist natürlich auch extrem wichtig, dass alles gut platziert ist in der Wechselzone. Man muss die Entscheidung treffen, Radschuhe am Fahrrad oder Radschuhe in der Zone anziehen und damit dann vorlaufen. Das muss man vorher einfach festlegen, wie es für sich persönlich am besten ist. Und das Material natürlich nochmal checken. Mir ist es einmal passiert, sehr, sehr unangenehm. Da ging mein Helm nicht zu schließen. Da war der Verschluss kaputt. Ich habe es vorher nicht gemerkt oder keine Ahnung, es ist vielleicht währenddessen kaputt gegangen. Ich wollte auf jeden Fall die Kappe aufziehen, zumachen und es ging einfach nicht. Und kein Helm auf bedeutet natürlich, das war's dann mit dem Rennen. Also von daher sehr, sehr frustrierend. So eine Sache muss man natürlich vorher ausschließen und checken, dass das alles gut passt. Hast du auch schon mal einen Wechsel so richtig schön verhauen?
Ja, also ich bin mal schön mit Salto Montalo schön auf so einer Matte ausgerutscht und habe mich erstmal hingelegt, dann ist der ganze Neo aufgerissen, ich habe den nicht mehr ausbekommen und so, aber das war 2006 oder 2007 in der Jugend. Und ja, mittlerweile ist aber so, dass quasi auch schon mein Trainer, wenn er mal dabei war, gemeint, so, finde das ganz schön krass. Also vor beim Check-in verbringe ich danach meist eine halbe Stunde in der Wechselzone, wenn nicht sogar manchmal 40 Minuten. Und es ist nicht, weil ich jetzt 5-mal die Gummis ans Fahrrad mache mit den Radschuhen, sondern ja, das ist für mich extrem wichtig und schon ein Credo. Also ich gehe eigentlich jeden Weg ab und das mache ich meist 2-mal, versuche mir alles visuell einzuprägen. Und in der Nacht vorm Wettkampf gehe ich das auch alles nochmal durch, so dass ich quasi im Endeffekt wie diesen Weg vom Wechseln, dass der einfach in meinem Unterbewusstsein schon komplett da ist und ich dann am Tag in der Wechselzone eigentlich überhaupt keine Aufgaben mehr habe, sondern nur noch diese Punkte wie Baum, Werbematte, hier ist der Weg und so weiter. Und ja, mittlerweile, also ich denke, ich wechsle ganz solide. Das Sockenanziehen muss noch ein bisschen schneller gehen. Wer da mal sehen will, wer ein richtiger Boss ist, kann sich gerne mal das Sockenanziehen von Frodeno anschauen in Südafrika. Er war genauso schnell wie Brownie und Gomez ohne Socken. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat bei der WM, aber mega krass.
Ja, kurze Zwischenfrage, Kalle, hat er die nach dem Radfahren oder nach dem Schwimmen angezogen? Nach dem Radfahren.
Nach dem Radfahren, aber... Die waren aber irgendwie im Schuh drin. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Also das ist unglaublich. Also das war richtig Champions League.
Geil.
Und na jedenfalls, da kann ich noch ein bisschen besser werden. Aber ja, das ist dann, wenn es um Sekunden geht oder irgendwie kleine, feine Details.
Genau, das ist übrigens auch eine der entscheidenden Fragen, ne, die man sich vorher stellen muss. Socken oder keine Socken? Ich habe halt ein paar Schuhe. Da fühle ich mich einfach in Socken ein Ticken wohler und glaube, dass ich einfach etwas schmerzfreier damit laufen kann. Also investiere ich die 10 Sekunden für die Socken und denke mir dann, hole ich die auf der Laufstrecke wieder raus. Also das sind dann so die Abwägungen.
Aber Konrad, Junge, ja, aber pain is temporary, proud is forever. So, also immer ohne Socken, außer Ironman.
Okay, na gut, aber vielleicht ist das auch noch der Unterschied zwischen Age-Grupper und Profi.
ist okay, ja, aber genau. Und die nächste Frage war ja von ihm quasi, es ging ja in die Richtung,
ach, hier wann, kurz noch wann ist es Zeit, wann merkt man, dass es Zeit ist für die olympische Distanz?
Ja, gibt halt viele Indizien. Meiner Meinung nach würde ich halt sagen, so, wenn man vielleicht so in der Woche vielleicht 6 Einheiten schafft, vielleicht 5 oder 6, mach mal 5. Also wenn man jetzt so ein Neuling ist im Sport, wenn man 5-mal in der Woche Sport macht wenn man irgendwie keine Probleme hat, dann eine 3 Stunden Ausdauerbelastung durchzuhalten, ne? Wenn man jetzt irgendwie 3 Stunden Fahrrad fahren kann oder, keine Ahnung, 2 Stunden Radfahren und eine halbe Stunde Koppellauf, dass man das halt einfach verkraftet und da irgendwie nicht irgendwie in Hektik oder Stress gerät oder merkt, das überanstrengt einen, dann kann man das, denke ich, versuchen. Aber es gibt jetzt keinen genauen Zeitpunkt zu sagen, jetzt irgendwie olympisch oder jetzt nur Sprint. Oder was ist deine Meinung dazu?
Also meine Meinung ganz klar, wer einen Sprint-Triathlon schafft, der schafft doch einen olympischen. Das ist am Ende, glaube ich, alles eine Frage der Herangehensweise und des Pacings. Wenn man sich an eine olympische Strecke zum ersten Mal stellt, sollte man sich vielleicht die Zeit nehmen, das alles etwas ruhiger auszuführen. Also stressfrei versuchen zu schwimmen, sich ein bisschen aus dem Getümmel raushalten, vielleicht erst am Anfang mal ein bisschen abseits schwimmen, ruhig in den Rhythmus kommen, damit man nicht überzieht. Ja, weil sonst kommt man natürlich energetisch in Probleme. Beim Radfahren entsprechend auch, sich während des Radelns schon aufs Laufen freuen und entspannt bleiben, vielleicht nicht ans Leistungslimit gehen und dann die 10 Kilometer so gut wie möglich noch durchhalten und laufen. Ich glaube, wer als Voraussetzung es schafft, einen 10-Kilometer-Lauf durchzuhalten und separat dazu vielleicht so 50, 60 Kilometer am Stück Radfahren kann im Training, der sollte die Skills dafür haben, auch eine olympische Strecke zu schaffen. Ja. Aber natürlich mit Köpfchen, ne? dass man nicht am Anfang der Distanz gleich alles auf die Straße packt.
Ja, definitiv. Also genauso sehe ich es halt auch so. Ne? Es muss ja nicht, also ich sehe das vielleicht immer mit ein bisschen höheren zeitlichen Anspruch, aber es ist immer eine Frage der Perspektive und langfristig ist auch wahrscheinlich jeder Mensch, der ein bisschen Sport macht, in der Lage, irgendwie einen Ironman oder Halb-Ironman zu finishen. Aber ja, da einfach den Mut haben und kontrolliert an die Sache rangehen.
Ja, das ist halt das Schöne am Ausdauersport, ein sogenannter ehrlicher Sport, ne? Was du reinsteckst an Training, das kriegst du dann am Ende halt auch raus. Also wer das will, ja, und wer Bock drauf hat und die Ausdauer entwickeln möchte, der hat alle Möglichkeiten dazu. Da bin ich auch ganz bei dir. Also ich würde jetzt nicht von Ironman für jedermann sprechen, aber so bis Mittelstrecke kann sich, glaube ich, jeder durch ein etwas fleißigeres Training erwerben, ja, und diese Ausdauer, die man dafür braucht, um die Mittelstrecke zu erreichen, da muss man natürlich dann abwägen, will man so viel investieren, ja, und
nee, klar, das, ja, so wie du sagst, ist schon immer auch eine zeitliche Komponente und ja, wer Bock hat und da irgendwie sagt, er möchte das so ein bisschen für sich allein probieren, aber Inspiration haben, der kann ja gerne uns auch immer wieder Fragen schicken, wie jetzt, oder auch gerne mal im Strava-Club vorbeischauen. Ja. Also wir haben dort Laufprofis drin, Triathlon-Profis und auch, es muss ja nicht immer in den Zeiten sein, die dort absolviert werden, aber man kann das ja immer auf sich runterrechnen. Und da kriegt man, glaube ich, von, sag ich ja mal, jetzt ja mittlerweile sind es, glaube ich, 120 Mitglieder, schon gute Ideen und viel Inspiration, was man so und wie man trainieren kann.
Absolut, wenn ich hier schon wieder in die letzte Woche reinschaue, ganz oben hat sich eigentlich nicht viel verändert. Da steht Markus Herbst, ich weiß nicht, kennst du den?
Der ist ja vorher Aventura gerade, ja.
Wieder horrende Umfänge abgespult. Hier stehen 29 Stunden drin. Wir haben im Hinterkopf, dass dazu das ganze Stabi- und Krafttraining noch dazu käme. Also wieder super solide Woche, Kalle, einmal frei. Alex Schilling dahinter und auch schon genannt Nina, die Radfahrerin mit 21 Stunden und 15 Minuten auch wieder eine Monsterwoche abgerissen. Und nicht vergessen, hier ist es dunkel und kalt. Ich weiß gar nicht, wie sie das schafft. Unglaublich. Also
ein Kumpel von mir, der im Strava-Club drin ist, der sagt immer, er kämpft immer um die Top 3. Ne? Er ist irgendwie am Montagnachmittag, war er mal kurz, aber
ja, ja.
Er meint, er weiß noch nicht, wie er das schaffen soll, so im Beruf und Familie.
Ich bin stolz drauf, ich habe einen Rekord aufgestellt. Ich bin auf Platz 37 gelandet in der Wochenabrechnung. Ja, das ist für mich super gut. Ich weiß gar nicht, wie alle anderen so viel... ist beeindruckend. Unser Micha Ries hat bei den Sportmachern intern die Woche gewonnen. Er hat letzte Woche 10 Stunden und 18 Minuten abgespult. Auf dem Fahrrad. Ja, und das bei dem Wetter, bei der Kälte. Hier sind teilweise unter 0 Grad. Also ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ist damit 16. der letzten Woche geworden. Übrigens ein Platz hinter Steffen Rarek. Fällt mir eine kleine Anekdote ein. Muss ich bringen, Steffen Rarek hat Anfang November in der Laufen in Leipzig-Gruppe gepostet, dass er bisher seit 1994, also Steffen ist schon ein bisschen älter, ne? Grüße gehen raus. Ja. Seit 1994 hat er es jedes Jahr geschafft, mindestens einen 10-Kilometer-Lauf unter 40 Minuten zu laufen. Das ist schon richtig, das ist schon geil, ne? 94, das sind bis 2020 sind das mal 26 Jahre. Ja, schnell im Kopf gerechnet. Alles jedes Jahr ein Zehner unter 40 Minuten. Dieses Jahr gehen ihm so ein bisschen die Optionen aus, findet keinen geeigneten Wettkampf mehr, muss den aber noch laufen, um die Serie nicht abreißen zu lassen. Und hat jetzt entschieden, er macht das jetzt wohl irgendwann dann mal einfach so in seiner Freizeit. Und das fand ich geil, die Idee, und habe ihm vorhin da in die Gruppe reingepostet. Mache ich auch. Also mein nächster Lauf über 10 Kilometer, der muss sub 40 werden. So.
Ja, dann feuerfrei. Aber guck nicht, dass du dich da jetzt mit deiner Vorbereitung hier ein bisschen was verschießt. Ne? Die 1000 darfst du nicht vergessen. Ja, aber klar.
Ja, solange wir noch keinen Termin fix haben, sehe ich das alles ganz entspannt.
Also. Okay, na dann passt das. Naja, und der Herr Rarek ist ja auch fleißig am Kilometer sammeln in unserer Gruppe. Und ja, da müssen wir nochmal dran erinnern, ne? Nächste Woche geht's los mit unserer Marathon-Challenge dann quasi in der Weihnachtswoche. Also jetzt
ist das schon nächste Woche?
Nee, übernächste. Oh, mach mir
keine Angst.
In 8 oder 9
Tagen. Ja. Genau. Ab 21. Ab 21.
Genau. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute denn aktiv daran teilnehmen.
Genau. Nochmal zur Wiederholung, wer es nicht gehört hat. In der Woche ab dem 21., also in der Weihnachtswoche, bitte in dieser Woche mehr als die Marathondistanz zu Fuß zurücklegen. Also 42,195 Kilometer. Und dann bist du mit im Lostopf. Und wir verlosen schöne Preise. So, und wer wissen will, wartet ihr, der muss die Folge vom letzten Mal, Folge 9, nochmal hören.
Ja, muss er hören, und die Preise sind ganz gut.
Übrigens, in der letzten Folge hatten wir zum allerersten Mal einen lustigen Quiz geleitet von unserem Micha. Das fanden viele Leute so gut. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen darauf. Wir sollten das wiederholen, und genau das machen wir. Und dankenswerterweise ist Micha wieder live mit dabei, zugeschaltet jetzt. Achtung, Kalle. Micha kommt mit rein und macht wieder Quiz mit uns. Grüße, Micha.
Ganz genau. Hallihallo. Habt ihr euch weitergebildet in der letzten Woche?
Absolut nicht.
Ja, null. Aktiv, ja. Jeden Tag aktive Weiterbildung betrieben im Triathlon-Sport. Schauen wir mal, ne? Aber 1-1. Wir gucken, ob es diesmal anders ausgeht.
Nee, du hast gewonnen, Kalle. Du hast mit der 6-Sekunden-Schätzfrage gewonnen. Und
Die Entscheidungsfrage, die Sub-8-Zeit hast du besser im Kopf gehabt als ich.
Der Lola war es.
Muss ich zugeben. Deswegen bist du ja der the man to beat. So, mal sehen, ob ich heute besser drauf bin. Micha hat sich überlegt, wir machen das jetzt in der Adventszeit noch, die Quizrunden, ja, damit es jetzt nicht ewig lang rumgequizze wird. Wir spielen jetzt einfach noch bis Weihnachten durch, und dann wissen wir, wer von uns das Triathlon-Brain ist oder wer beziehungsweise
genau.
Also Best of the Rest ist.
Genau so machen wir das. Ich glaube, dass es heute vielleicht etwas einfacher wird als beim letzten Mal. Wir sind immer noch in dem Kontext Iron Man.
Alles klar.
Seid ihr bereit?
Lass uns einfach einsteigen. Zieh einfach durch, Micha.
Okay, bei der letzten Folge war ja die 8-Stunden-Marke das große Thema. In dieser Woche beginnen wir mit der Frage, welche dieser deutschen Athletinnen hat noch nicht die 9-Stunden-Marke gebrochen? Hat noch nicht die 9-Stunden-Marke gebrochen. A. Laura Zimmermann. B. Nicole Leder. C. Maren Hufe. Oder D. Katja Kontschak. Der Sieger beginnt.
Kalle fängt an, alles klar. Denkt mal laut.
Also, Laura hat es geschafft in Barcelona. Nicole wird es auch irgendwo geschafft haben, weil es zwar ein bisschen vor meiner Zeit, aber die hat es geschafft. Frage ist zwischen Maren und Katja Kontschak. Dadurch, dass Maren, glaube ich, einfach mehr. Also, das ist echt tricky. Ich kann es nicht sagen. Also, ich könnte jetzt hier irgendwie runtergehen, Maren fragen, aber die sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Rad. Aber dadurch, dass Maren, glaube ich, einfach viel mehr Rennen macht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass sie es irgendwo gemacht hat unter 9 Stunden. War ja auch schon mehrmals auf Hawaii. Und Katja Kontschak ist ja auch noch berufstätig. Also, die macht das ja Profisport, macht die, aber ja quasi als zweifache Familienmutter mit Kindern und, glaube ich, als Apothekerin ist da nicht ganz so viel Zeit für Training und kann deswegen halt, glaube ich, auch nicht ganz so viel internationale Rennen bestreiten. Deswegen sage ich, dass es Katja Kontschak noch nicht geschafft hat.
Ich würde mich anschließen. Und zwar, ich habe zwar im Hinterkopf, dass Katja Kontschak ein sehr gutes Rennen, ich glaube sogar 2019 in Frankfurt abgeliefert hat, wo sie eine ziemlich gute Platzierung hatte.
Fünfte oder Nagel so,
mich
ne?
Nicht Vierte oder ja, Fünfte? War, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube aber trotzdem, dass sie leicht über 9 Stunden war und dass das einer ihrer besten Wettkämpfe war bisher. Also ich glaube auch, die anderen drei haben es geschafft und Katja noch nicht.
Also sagt ihr beide D, Katja Kontschak.
Ja.
Sehr beeindruckend, wie weit ihr weglegt, denn es ist falsch.
Oh.
Es war Nicole Leder. Nicole Leder hat ihren schnellsten Ironman 2007 gemacht in Frankfurt, wurde damit Erste in 9 Stunden, 4 Minuten und 11 Sekunden.
Aber wenigstens war es knapp.
Es war sehr knapp. Laura Zimmermann hat Kalle recht. 8:49:12 beim Ironman Barcelona 2019 und wurde damit Zweite. Allerdings 15 Minuten hinter Sarah Svensk.
Übrigens 7. in Daytona.
Okay. C. Maren Hufe hat 8:57:35 beim Ironman Western Australia 2016. Das war das 4. Mal in Folge, dass sie den 2. Platz dort belegt hat. Insgesamt hat sie aber schon 2 Ironman-Siege. Einmal 2018 in Malaysia und im gleichen Jahr nochmal den Ironman Österreich. Und Katja Kontschak hat 8:57:12 wieder beim Ironman Barcelona. Scheint ein sehr, sehr schnelles Rennen zu sein. Das war 2017 und hat dort den 4. Platz gemacht. Und jetzt kommt die nächste Frage. Erstmal ist eine leichte Frage. Wer hat 2017 den Ironman Barcelona gewonnen?
Kalle, leichte Frage, du's? Wo sind denn die 4 Möglichkeiten?
Dann mache ich es anders. Es war Yvonne van Flerken, deshalb dachte ich, du weißt es jetzt. Also, Yvonne van Flerken hat 2017 gewonnen.
Nee.
Jetzt die eigentliche Frage. Wie oft hat sie denn insgesamt Ironman Langdistanz-Siege eingefahren?
Boah, oh, das wird hart.
Also, unter dem Label Ironman, ja?
Ist eine sehr gute Nachfrage. Ironman Langdistanz-Siege. Waren okay. Es A, 3, B, 6, C, 9, D, 12. Nochmal, A, 3, B, 6, C, 9, D, 12. Konrad beginnt.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie ewig lang Triathlon macht, dass sie sehr erfolgreich war in ihrer Karriere und dass sie viel gewonnen hat, hat aber auch viel Challenge-Rennen mitgemacht und viele Mittelstrecken und wahrscheinlich aber auch wahnsinnig viele Langstrecken. Ich muss raten, ich sag 9.
Ich würde auch so in die Richtung 9 oder 12 gehen, aber da Yvonne, glaube ich, die Frau ist, die die meisten Rennen in einem Jahr absolviert und das auch in den Jahren, wo sie aktiv war, jetzt hat es ja schon aufgehört, sehr erfolgreich, sage ich 12. Einfach um mit Konrad jetzt nicht pari-pari zu sein.
Okay, wäre vielleicht gut gewesen, pari-pari zu gehen. Damit hat Konrad einen Punkt, es waren 9. Ich lese mal vor, sie hat 2-mal Ironman Mexiko gewonnen, 3-mal Ironman Florida, 2-mal Ironman Barcelona, 1-mal Ironman Maastricht und den hat sie auch 2-mal gewonnen. Also sie liebt Routinen. So, jetzt verlassen wir mal das Frauenthema und gehen wieder zu den Männern. Wer war denn der erste deutsche Triathlon-Profi?
Wow. War es? Wie kann man das definieren? Ab wann ist man Profi?
Na, erstmal der sagt, dass er Triathlon-Profi ist und der hauptsächlich davon lebt. Also Kalle würde ich jetzt auch als Triathlon-Profi bezeichnen.
Nee, das machen wir jede Folge so.
Oh, danke. Danke für die Blumen.
Also, wer war der erste deutsche Triathlon-Profi? War es A, Dirk Aschmoneit, B, Jürgen Zeck, C, Wolfgang Dietrich oder D, Hannes Plaschke? Nochmal. A, Dirk Aschmoneit, B, Jürgen Zeck, C, Wolfgang Dietrich, D, Hannes Plaschke. Der Profi beginnt.
Wolfgang Dietrich.
Warum?
Boah, keine Ahnung. Also ich weiß, dass das jemand war, der ganz früh irgendwie gemacht hat und auch ziemlich gut war. Ich habe kein Bild vor Augen und weiß auch nichts. Aber ich, also keine Ahnung, wenn man vom A-Klaus hier aus Sachsen immer die Berichte und die Ergebnisliste von früher sieht, dann ist der immer irgendwie vor und dabei.
Ja, absolut.
Und noch so... Und dann ist es ja immer so ein bisschen BRD, DDR und hier erster Triathlon und hast du nicht gesehen. Und ich denke einfach, dass das vielleicht in der damaligen Bundesrepublik ein bisschen bekannter war und das Profitum da vielleicht schon möglich war. Und deswegen sage ich einfach, ja, er war's.
Okay, also ich weiß, dass Aschmoneit und Dietrich in den frühen Jahren absolute Triathlon-Cracks waren und richtig gut. Hannes Plaschke hat auch Ironman gemacht und dann Hannes Hawaii Tours gemacht, ne? Das ist ja der Hannes. Und deswegen, ich glaube aber, dass zu der Zeit das noch nicht unter dem Label Triathlon Profi, ich glaube, die haben das einfach just for fun und nebenbei gemacht. Ich würde sagen, der Erste, der sich auch vermarktet hat und das auch professionell betrachtet hat, würde ich sagen, war Jürgen Zeck.
Zeck, Zeck ist er weg.
Zack, ist er weg. Also, hier ist es leider wieder so, dass ihr beide nicht recht habt. Es ist Dirk Aschmoneit gewesen. Interessanter Fun Fact: Sein Herz wies 1985 bei einem Test am Sportmedizinischen Institut der Bundeswehr in Warendorf die Größe von 1512 Milliliter auf. Der bis dahin größte dort je gemessene Wert.
Ach, und das hat ihn
zum Profi. Also ein richtig, richtig großes Herz.
Und deswegen ist er Profi hier.
Er war der Erste, der sich als Profi bezeichnet hat.
Okay.
Okay.
Inzwischen lebt er in Kalifornien und ist mit der Marketingdirektorin einer Nestle-Tochter verheiratet. Interessant, ne? So, B, Jürgen Zeck war es nicht. Der war kurz danach sehr erfolgreich. Der lebt jetzt in Phuket in Thailand, fand ich auch mal ganz interessant.
Ja.
Ist aber auch so ein Phuket-Typ.
Ja, das ist ein richtiger Phuket-Typ.
Wolfgang Dietrich bildete zusammen mit Aschmoneit und Jürgen Zeck die Big Three, so wurden sie genannt. Und der lebt inzwischen in Boulder, USA. Und Hannes Plaschke, Hannes Hawaii Tours, kennen wir, er war der erste Deutsche unter den Top 10. Deshalb jetzt die nächste Frage. In welchem Jahr konnte ein Deutscher erstmals einen Ironman gewinnen?
Hawaii oder einen
Ironman? Einen Ironman.
Ja.
A. 1989. B. 1990, C, 1991 oder D, 1992?
Aha, ich bin dran, nehme ich an, ne? ich glaube schon. Ich habe jetzt als zweites eben die letzte Frage. Okay, also in den frühen Jahren, da habe ich natürlich nur rudimentäres Wissen. Ich weiß, dass es relativ überschaubar wenige Ironman-Rennen gab. Das war noch nicht so eine weltumspannende Marke wie heute. Von daher, was...
ich kann dir noch einen kleinen Tipp geben.
Ja, gib mal noch einen Tipp.
Es war Dirk Aschmonite.
Ja.
Aber wann?
Das ist ja toll. Das trifft ja genau sein Karrierezeitfenster. Aber wann?
Komm. Naja, natürlich. Ja, da musst du jetzt ein bisschen raten. Also Hawaii hat er ja nicht gewonnen. Das hätten wir mitbekommen.
Das war der Thomas.
Das war
97.
Das war der Hell on Wheels, genau. Der hat das zum ersten Mal gerissen auf Hawaii. Von daher muss es irgendein anderes Rennen. Ich weiß, dass Rot ewig lang Ironman-Rennen war, aber ich weiß nicht ab wann. Und naja, also es ist alles ein bisschen gestocher. Ich sage mal, ich gehe auf die früheste aller Möglichkeiten, weil Aschmonite, glaube ich, schon in den 80er Jahren Weltspitze war. Ich sage 89 und Antwort A.
Und ich sage 91.
Einfach geraten oder?
Ja, wissen tue ich es nicht, aber 89, weiß ich nicht, ob das dann, also ob das schon Ironman war, wird schon gewesen sein, aber ich glaube halt einfach, das ist dass die ja früher alles gemacht haben, ne? Die haben ja Kurzdistanz gemacht, Ironman, das war ja ein Sport und das nicht so differenziert. Und dass sich das so klar herauskristallisiert hat, dann auf den längeren Distanzen, deswegen vielleicht ein bisschen später, daher 91. 92 ist ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach.
Okay. Gut geraten, Kalle. Es war 1991, es war der Ironman Neuseeland in Taupo und damals die Zeit 8:30:15.
Das ist krass, ne? Und das mit einem Stahlrad.
Das ist total krass. Und es ist schön, es steht 1-1, ne?
Ja, ich weiß. Schätzfrage, ne? Auf 4 wieder, oder?
Es kommt erstmal die fünfte Frage. Und bei der fünften Frage geht es um Jan Sibbersen. Es ist ja bekannt, dass er sehr schnell schwimmt. Was war aber sein schnellster Ironman? Also Gesamtzeit. War es A, 8:49:27? War es B, 8:54:13? C, 9:01:05? Oder war es D, 9:04:57?
Kalle, du bist dran.
Boah, also er war definitiv mal unter 9. Und ich sag, das war hier diese 8:54:20.
Gab's gar nicht. 8:54:13.
Ja, sowas, ja.
Was war die zweite Möglichkeit unter 9?
8:49:27. Also du könntest
auf Nummer sicher gehe, erzwinge ich die Chatsfrage.
Genau. Oder ihr hört sie gar nicht. Die ist ja vielleicht richtig gut.
Na, wenn du jetzt gewinnst.
Wenn du jetzt was anderes sagst.
Dann gibt's die nicht.
Okay, ich will die Schätzfrage. Ich sag das Gleiche und ich will die Schätzfrage.
Was war das nochmal? 8:54:13, ne? B.
Ja, ja.
Jetzt habe ich euch ein bisschen verwirrt. Ihr habt beide nicht recht.
Ja, macht ja nichts.
Schätzfrage. Es war C, 9:01:05 beim Ironman Frankfurt. Ich glaube 2005, das habe ich jetzt vergessen hier aufzuschreiben, aber ich glaube, es war 2005. Und damals es war der Ironman Österreich. Yeah. Und damals ist er geschwommen 44:13.
Ja, kann man mal machen, ne?
War bestimmt zu kurz.
Konrad, du kannst jetzt mal dann langfristig vorbereiten, den Schwimmrekord auf Hawaii attackieren.
Da fehlen mir ein bisschen in der Grundschnelligkeit so ein paar Sekunden.
Kommen die Schätzfragen. Aber ich habe das so gemacht,
Leg los.
Ich habe es so gemacht, es gibt bei den Schätzfragen wieder 3 Ebenen. Also von leicht zu immer schwerer. Mal sehen, wie weit wir kommen. Die erste leichte ist zu der Schätzfrage: Jan Sibbersen hält den Schwimmrekord bei welchem Ironman?
Na, Hawaii?
Kalle, was sagst du?
Ja, der hat doch hier gemacht. Der hatte doch, war nur 4-5 Sekunden vor Amberger, hat er den jetzt geholt. Also, und er.
Nee.
Und er.
Irgendwie 46, 30 ja, oder so.
Und da ist er doch in der Wechselzone, hat er erstmal 4 Minuten gebraucht, um wieder klarzukommen. Auch Hawaii.
Also, aber ich glaube, hält er den nur dort? Ich glaube, er hält ihn bestimmt auch noch auf anderen Strecken.
Es ist der offizielle Weltrekord.
Ach so, ne, dann würde... Ja, das ist in Hawaii, aber der wird auch noch andere Strecken haben, so wie Konrad sagt. Achso, du willst wissen, wo der offizielle Weltrekord geschwommen wurde.
Ja, das merke ich selber, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ja, aber ist okay. Ihr habt beide Hawaii gesagt. Jetzt kommt die Frage B, Schätzfrage. Wie schnell war er denn?
Auf Hawaii.
46,30.
Kalle, was sagst du?
Na, wenn Konrad das so sagt, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber dann schätze ich jetzt das Gleiche, weil der wird sich damit sehr definiert und detailliert auseinandergesetzt haben.
Du könntest ja auch schneller sagen, oder? Langsamer.
Nee, Konrad hat die Zahl aus dem Kopf rausgehauen, deswegen würde ich schon so spassen.
Okay, es ist nicht korrekt, was Konrad gesagt hat.
Eng. Nein.
Es ist 46,29.
Ja.
Eine Sekunde. Aber immer noch gleich.
Ja, man muss schon kleinlich sein, ne?
Jetzt die alles entscheidende Frage. 2018 hat Jan Sebersen nicht nur die schnellste Schwimmzeit aufgestellt, sondern kam mit einer Gesamtzeit von 10 Stunden 37,33 ins Ziel. Welchen Rang in seiner Altersklasse hat er damit gemacht?
Was war die Zeit nochmal?
10,27 10 oder so.
10,37,33.
10,37 in seiner AK. Oh Gott, AK 45? Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube 40,44. Ja,
40,44, ne? Okay.
Oh, die
ist hart. Das ist die härteste Gruppe, glaube ich.
Ich sag Platz 57.
Nee, so weit hinten bist du nicht mit 10,37. Du bist jetzt auch nicht unter den Top 10 damit, das ist klar, auch nicht in der AK. Aber ich glaube, das ist zu krass. Jetzt einfach nur zu sagen, weniger fände ich langweilig, deswegen sage ich, er war 31.
Damit gewinnt zum zweiten Mal Kalle. Er ist damit im Altersklassen-Ranking 191. geworden. Das ist eine üble Altersklasse, ja.
Der ist nicht dein Ernst. Mit 10,37 wirst du 191. in der AK?
Leider.
Ich weiß schon, warum ich keinen Langstrecken-Ironman mache.
Noch nicht.
Ja, krass. Also da sieht man aber auch, dass der Triathlon-Profi einfach mehr Ahnung von Triathlon hat. Also ja, wieder ein grandioses 2-1.
Ey, absolut, ja. Vor allem nicht zu Unrecht der Wikipedia des Triathlons.
Genau.
Nee, definitiv.
Es sind auch 150 Plätze daneben, ne?
Ist egal. Also, ja. Ist egal, ich hätte auf jeden Fall gesagt drunter, da war ich mir jetzt sehr sicher.
Konrad, du hast ja insgeheim auf deine Top 20 gehofft quasi in den nächsten 10 Jahren.
Ja, ich habe mir das schon zurechtgelegt. Ich warte einfach noch ein paar Altersklassen. Ich werde so in der M80 antreten. Ja, da ist die Luft dünner für die anderen. Und dann ziehe ich durch.
Ja, und vor allen Dingen, du legst ja jetzt schon die Grundschnelligkeitsvoraussetzung. Die hast du dann.
Ich stehe am Anfang der Karriere, wenn du dir das mal so betrachtest. Ja, ich lege jetzt die Grundsteine und in, sagen wir mal, 40 Jahren fahre ich den Sieg ein.
Ja, ist gut.
Dann schreiben wir das Jahr 2060 und werden uns noch rudimentär an dieses Corona erinnern. Weißt du noch damals?
Ja, weißt damals. Du noch,
Kalle, kannst du dich erinnern?
Ja, so ungefähr.
Zu Hause gesessen und konnten nicht schwimmen.
Ich würd mal für die nächste Woche für das Quiz einfach ein Thema vorgeben. Was haltet ihr denn davon? Da könnt ihr euch vorbereiten.
Und wir können quizzen. Oh, Hausaufgaben. Ja, das finde ich super.
Hausaufgaben ist mal was Neues.
Sehr gerne.
Ihr dürft sogar wählen, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Wir könnten auch mal, keine Ahnung, Kurztriathlon, keine Ahnung, Ironman. Mir ist egal.
Okay, das klingt gut.
Ja, ich finde ein bisschen was Aktuelleres fände ich spannend, weil ich merke, in den 80er und frühen 90ern bin ich nicht so zu Hause. ansonsten. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Interesse gelegt in den letzten Jahren auf die längeren Strecken, obwohl auch die Kurzstrecken immer noch präsent waren. So, wer da so in den wie heißt es, WTS-Rennen so dabei war. Ja, eigentlich ist mir wurscht. Ein bisschen aktueller wäre so mein Thema.
Ja, das können wir gerne machen. Klingt interessant, bisschen aktueller und dann kommt nächste Woche das dritte Weihnachtsquiz.
Okay, also machen wir Triathlon-Quiz der letzten 5 Jahre. Stoff der letzten 5 Jahre.
Ja, das ist geil.
Das heißt, Ergebnislisten wälzen, Wattwerte auswendig lernen, Durchschnittsgeschwindigkeiten.
Genau, Körpergewicht von Athleten, Watt je Kilogramm.
Genau. Wie schnell lief Jan Frodeno den Halbmarathon in dem Rennen, in dem Markus Herbst WM-12. Wurde? Kannst du folgen?
Ich kann folgen, nein, ich weiß auch.
Ich denke eher an solche Fragen, welche Ausbildung hat ein Andi Dreiz zum Beispiel?
Ja, genau.
Oh, das ist aber, bisschen allgemein.
Das ist auch, aber das ist aber ein schlauer Kopf.
So.
Der hat studiert.
Okay, ich muss aufs Rad. Ich muss in die Kälte raus. Ich muss in die Kälte raus, Kilometer machen, damit ich weiter vor Coke bleibe. Ist mir wichtig, sonst habe ich nicht viel. vielleicht für Instagram mal, vielleicht könntet ihr mal einen Post machen, wo man leichter das Ergebnis drunter schreiben kann.
Denke ich mal drüber nach.
So machen wir das. Micha, und denk dran jetzt auf dem Rad, keine Watt, keine Kudos, ne?
Okay. Ich habe noch zum Abschluss dann für die Hörer, Kalle, eine Sprachnachricht von deinem Kumpel. Die fand ich so witzig, die kommt noch hinten dran.
Okay, aber sehr schön. Okay, gut, alles klar, Aloha, und dann machen wir das. So hören wir uns.
Viel Spaß, Jungs, bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Bis dahin, Aloha, ciao, ciao.
Junge, 5 Wochen Fuerte. Danach da kannst du jede Langdistanz, und wenn du 180 Kilometer eine Gerade nur geradeaus fährst, da kann dir nichts mehr anhaben. Nach 5 Wochen Fuerte bist du mental der Boss, Alter. Da bist du richtig der Boss.